Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say, acknowledge
me! Reds 873. You've just made the list. Hallo und herzlich willkommen zur 873. Folge von Reds. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Denn am Wochenende, da wird nicht nur das Wetter schön, sondern da ist auch Pay-Per-View-Zeit. AEW Dynasty, es ist auch bei der WWE einiges passiert. Und es gibt heute noch ein kleines Special. Wir gucken nämlich, oh, ich glaube 32 Jahre in die Vergangenheit. Also Nico und ich waren quasi noch gar nicht geboren. Und wenn ich schon seinen Namen sage, dann wollen wir ihn natürlich auch ganz recht herzlich hier begrüßen. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Da ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Oh mein Gott, ist das ein Geräusch? War das ein blechernes Geräusch? Und dieses Geräusch liebe ich. Hallo Dennis, hallo Herz, allerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder so weit. Gerade ein Bier geöffnet, immer noch. Eines von den letzten dreien, glaube ich, ne, ist es, ne, die uns zugeschickt wurden von unserem René. Guten Freund René. Was von René?
Von René, ja.
René, reiner Guter. Das gute alte Schützengarten-Lager, wer kennt es nicht? Also ich bin super heiß drauf, werde gleich erstmal einen Schluck nehmen. Vorher werde ich einmal noch ganz kurz was anderes machen. Wenn ihr das jetzt eklig findet, das war eklig. Ich habe nämlich gerade meinen Rotz hochgezogen. In der Nase, ne? Also ihr denkt euch, mein Gott, der Typ, ey, was ist mit dem los? Ne? Seit 2 Wochen erkältet. Ey, ich weiß nicht, was da los ist. Und ich frage mich, wie kann der Körper an sich so viel Rotz produzieren? Wo kommt das her? Also das ist ja vollkommen absurd, ne? Also es ist ja lächerlich. Aber ja, ich bin immer noch mit Kopfschmerzen und Schnupfen geplagt und kämpfe mich so durch den Tag. Aber worauf ich mich immer freue, das ist eine Folge Reds mit meinem Buddy Dennis, ne? Hier so ein bisschen über Catchen quatschen. Ey, da geht's mir direkt besser. Und jetzt nehme ich auch erstmal einen Schluck.
Wenn einer nochmal einen Schluck nimmt, nehmen alle nochmal einen Schluck und passend dazu, am vergangenen Sonntag haben wir die 300. Männerabendfolge aufgenommen. Dauert noch ein paar Wochen, fünf Wochen, bis die released wird. Aber das war schon mal ein großes Fest mit dem Ferdi, mit dem Kutzi, mit dem Reinhold und mit dem Larry Hooper. Also das Gründungsteam, was damals, ja, 2012 hier den Männerabend gestartet hat, werdet ihr also dann demnächst hören können in einer epischen Folge. Und dieses Bier, du hast gerade schon gesagt, hier vom René, das geht ja auch gut runter, ne?
Also, absolut.
Lecker Ding. Ey. Das Schöne, du hast mich glücklicherweise noch dran erinnert, das Schöne ist, bei diesem Dosenbier wird im Kühlschrank ja sehr viel schneller kälter, wenn man das jetzt irgendwo, ne, auf Raumtemperatur hat. Dosenbier kühlt sich sehr viel schneller ab, weil ja einfach das sehr viel weniger Material ist, ne? Also die Dose sehr viel weniger Material ist als so eine Glasflasche. Dementsprechend ist es jetzt auch schon auf einer guten Trinktemperatur. Und Nico, ich würde sagen, wir gucken auch mal aufs professionelle Wrestling, denn da ist ja seit letzter Woche enorm viel passiert.
Oh Gott,
wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, dass ja bei SmackDown aufgelöst werden soll. Wer steckt hinter diesem Anruf oder diesen Anrufen, die Randy Orton da geführt haben soll? Und dann wurde ja spekuliert, ne? Ist das Shane McMahon?
Ist es der Fels?
Ist es McMahon? Ist es The Rock? Ne? Ist es Ted DiBiase Jr.? Ist es der olle Vater vom Randy Orton? Ist es der? Ist es der? Ist es der? Und ich habe letztens noch, also im Anschluss dann an SmackDown überlegt, und ich denke so, boah, wenn jetzt Nico gesagt hätte, pass auf, ich gebe dir 100 Euro, du hast 10 Versuche. Also unter den 10 Versuchen wäre ich nicht richtig gewesen, wenn er gesagt hätte, pass auf, Dennis, okay, du hast nochmal 10 für 50 Euro. Also ich glaube, bevor wir bei einem Euro angekommen wären, hätte ich vielleicht dann irgendwann aus der Not raus Pat McAfee gesagt. Aber das war nicht mein Nummer 1 Tipp. Wie überrascht warst du dann am Samstag gegen Mittag, als du aus deinem schönen Otterpol-Kater langsam aufgewacht bist?
Ey, ich war extrem überrascht. Also es war mit das Erste, was ich an dem Tag gesehen habe. Ich bin morgens wach geworden, leicht angeschädelt und griff zum Handy und egal auf welcher Social Media Plattform, das Erste, was mir gezeigt wurde, war ein Bild von Pat McAfee und Randy Orton, ne, die zusammen auch so ein gleiches Shirt trugen, ne, im RKO Everyone. Ich war schockiert. Ich dachte, okay, ist das ein schlechter Traum? Ich sage ja immer, ich freue mich über jegliche Überraschung, die beim Wrestling passiert, über alles, über was auch immer, woran ich nicht denke, also was mich überrascht, was aus dem Nichts kommt. In diesem Fall war ich allerdings erstmal irritiert, denn ich dachte, was hat Pat McAfee jetzt wirklich mit Randy fucking Orton zu tun? Und als ich dann mir das Segment angeschaut habe und den Bericht gelesen habe, also ich fühle es noch nicht, ne? Also die beiden sind das alte Kollegen? Also was ist da? Seit wann hat Pat McAfee so ein Hate auf die WWE und seit wann feiert er die Attitude Era? Also da sind so viele Fragen, die bei mir aufkamen. Also vielleicht kannst du mir da eine Hilfestellung geben, Dennis. Hast du das verstanden? Warst du begeistert?
Ich war am Samstag unterwegs. Ich bin Samstag zu meinem Papa gefahren, zum Fußball. Und unser Freund Kutzi schrieb nur irgendwie so, boah, holy shit, WrestleMania wird jetzt unglaublich gut. Und ich so, oh, ich sag, Kutzi, ich habe noch nichts von SmackDown gelesen, gehört oder sowas. Und dann hab ich mir SmackDown angemacht. Und es war direkt das Opening-Segment. Und ich war einfach nur auch komplett verwirrt, weil ich dachte so, Das meint der Kutzi jetzt? Also passiert noch irgendwas? Und dann habe ich erst dann im Nachgang gemerkt, so, oh, das meinte Kutzi ironisch, denn du hast schon richtig gesagt, Pat McAfee, der attackierte hier Cody Rhodes und hat dann im Nachgang eine Promo gehalten, wo dann auch zu hören war, so, oh, die war wohl ziemlich Freestyle und ging wohl auch nicht so ganz 100% in die Richtung, wie sie gehen sollte, denn er sprach von der Attitude Era und wie die Fans würden doch auch vermissen dieses What, What, What? Und ich war gerade froh, dass das What keiner mehr ruft, so eigentlich.
What?
Ne? Und also es war eine komplett, ich saß, das war so wie so ein Fiebertraum, wo man sich denkt so, ey, träume ich oder bin ich wach? Passiert das gerade wirklich?
Aber ein schlechter Fiebertraum.
Fiebertraum, ja.
Es gibt ja auch Fieberträume, die sind so absurd, dass sie wieder irgendwie geil sind. Was mich von Anfang an diesem Segment störte, Pat McAfee tauchte dann auf, ist in den Ring geslidet, natürlich schon mit einem Randy Orton-Shirt an und hat Cody dann den Cheapshot verpasst. Man hätte es ja zumindest so machen können, dass er reinkommt mit seinem Jackett over the shoulder, whatever. Er kommt rein und versucht, die beiden auseinanderzuhalten und macht dann ganz plötzlich diesen Heel-Turn und zieht sein Jackett aus, whatever. Und du siehst erst einen Randy Orton-Guy. Das fand ich schon mal sehr ungeschickt gelöst. Und diese Begründung habe ich gerade schon angerissen. Die Begründung, warum er jetzt auf der Seite von Randy ist, dass Randy der Dude überhaupt ist und er sich beschwert hat, hier geht einiges schief, Cody ist kein guter Champ, wenn doch Randy hier im Lockerroom ist, warum wird er nicht eingesetzt? Diese Begründung und das hat nicht gezogen. Und ich glaube auch, das Publikum war natürlich einerseits schockiert, aber ich weiß nicht, auf welche Art und Weise das Publikum schockiert war. Also mich hat's nicht abgeholt. Und im Laufe des Abends sollte dann ein weiteres Segment folgen, relativ spontan, und zwar in Cody Rhodes, der sich dann irgendwie dazu, um diese Geschichte weiterzuerzählen, sich dazu äußern sollte.
Es kam ja, also um nochmal auf die Pat McAfee-Sachen zu kommen, da war, glaube ich, auch ein paar Sachen, die so der normale Zuschauer erstmal gar nicht verstanden hat. Ne? Zum Beispiel davon gesprochen, dass ja letzte Woche das schlechteste Rating für SmackDown. Ja. Und damit war nicht das TV-Rating gemeint, sondern damit war das Rating auf Cage-Match gemeint. Denn da kann man natürlich nicht nur Matches bewerten, sondern da kann man auch Shows entsprechend bewerten. Und letzte Woche, wir hatten ja drüber gesprochen, dieser Titelgewinn von Sami Zayn, der hat unheimlich viele Dislikes gekriegt. Nicht nur auf YouTube, sondern eben auch auf Cage Match. Und es war zu dem Zeitpunkt die am schlechtesten bewertete SmackDown-Folge auf Cage Match. Und immer so, umso weiter. Guckt euch, wenn ihr das Segment nicht gesehen habt mit Pat McAfee, guckt euch das mit unbedingt an von letzte Woche SmackDown. Denn das Publikum, wie Nico das gesagt hat, am Anfang war noch so, yay, zumindest. Und dann mit allem, was Pat McAfee gesagt hat, so, letzte Woche war die schlechteste bewertete SmackDown-Sendung aller Zeiten. Und dann die Leute noch so, okay, ja. Und dann irgendwann so, ja, und niemand kauft die Eintrittskarten. Und das war dann so auch der Punkt, wo die Leute dann auch nicht mehr applaudiert haben, weil das ja im Umkehrschluss hieß, ja, Ihr seid aber die Idioten, die sie gekauft haben. Ne? Den anderen Idioten sind sie viel zu teuer, aber ihr kauft sie trotzdem. Und am Ende hat auch das Publikum gar nicht mehr reagiert, weil er einfach die ganze Company so runtergemacht hat alles. Also es war also komplett absurd. Und du sagst es richtig, am Ende, das wohl auch, was heißt spontan, aber auch da hat man dann gemerkt, so, oh fuck, wir müssen jetzt nochmal Cody Rhodes rausschicken. Der muss das Ganze probieren, hier nochmal irgendwie zu retten. Das war aber dann auch wieder Fuchsteufelswild.
Er hat sich zumindest angestrengt. Ne? Du musst natürlich überlegen, ich meine, wenn sowas nicht geplant ist, okay, muss dir was aus den Fingern ziehen. Er hat sich zumindest angestrengt und wirkte erbost und aufgebracht. Aber auch seine Promo war natürlich jetzt nicht ausgearbeitet oder wirklich irgendwie hundertprozentig passend. Ja.
Es ging dann auch viel um, das war dann im Nachgang auch zu lesen, diese ganze, also das jetzt eben Pat McAfee dieser Mann ist, das soll eben von TKO ja auch gepusht worden sein, Emanuel, der TKO-Vorsitzende, was auch immer er ist, das ist zeitgleich der Manager von Pat McAfee, ne, und den möchten sie jetzt groß auch als Filmstar nach Hollywood pushen und so weiter. Yeah. Und dann hat eben auch Cody hier, ich wusste nicht, dachte, der ist da, okay, ist CEO oder sowas, dass der noch parallel der Manager von Pat McAfee ist, hatte ich keine Ahnung von, und ich mache seit 17 Jahren einen Wrestling-Podcast, ne, dementsprechend als Cody dann so kryptisch darüber sprach und sagte hier so, wir wissen genau, welcher Agent das hier, und ich denke so, wovon redet ihr hier? Da sitzen Leute im Publikum, die sind vielleicht zum ersten Mal bei so einer Show oder die gucken vielleicht mal SmackDown, die sind nicht die ganze Zeit im Internet und sowas. Ne? Also die Leute haben es auch überhaupt nicht verstanden. Und Cody, ich mag ja Cody, aber ich mag Cody nicht, wenn er so erbost tut, ne? Und was soll ich machen? Soll ich mir die Haare schwarz färben? Soll ich der Bad Guy sein? Und ich saß nur da und ich denke so, ich hatte mich gerade erholt von dieser Pat McAfee-Promo und dann geht's so weiter. Und ich denke so, das kann nicht sein. Ende, da muss einer stehen und muss hier so diesen Cut machen. Hört auf, geht nach Hause, überlegt euch bis nächste Woche was.
Cut the mic, irgendwie ne? Ich muss sagen, ich weiß, was du meinst, ich bin vollkommen bei dir. Ich fand, Cody hat es relativ okay noch gemacht in der Kürze der Zeit.
Auch ein guter Satz von Cody war, was sollen sie machen? Mich feuern? Das hat ja beim letzten Mal schon gut geklappt. Und auch das hat halt, ich glaube, 80% da in der Crowd wissen gar nicht, dass Cody irgendwie bei AEW war.
Vermutlich niemand hat's,
auch da gab's quasi keine Reaktion auf solche Sprüche. Es war einfach nur eine Farce.
Es war einfach schlecht umgesetzt. Also man hätte das Ganze, wenn man sowas in so eine Richtung pushen möchte, dann muss man den Leuten auch so ein bisschen mehr Skript an die Hand geben. Ne? Also ich glaube, Pat McAfee ist jetzt auch kein Schauspieler oder jemand, der ist jetzt auch kein CM Punk, ja, der da einfach mal entspannt was vom Stapel lässt. Das hat einfach nicht funktioniert. Und Cody Rhodes hat zumindest versucht, das Beste daraus zu machen, ja. Also witzig fand ich, dass er Kid Wilson einfach Crossroads verpasst hat, als er reinkam, ohne ersichtlichen Grund. Die Ausweis, die, what, was ist los? Alter, was hat Kid Wilson mit dir zu tun? Aber Cody war aufgebracht. Und er hört jetzt auf die Stimmen in seinem Kopf, aber was diese Stimmen ihm sagen, das wollen wir lieber nicht wissen, hat er gesagt. Also ich glaube, Cody ist jetzt wirklich richtig on fire und angepisst.
Ja, wir haben dann auf Instagram ging dann auch direkt die Runde rum. Oh, es gibt ein Heel Stable TKO mit Ari Emanuel, mit Vince McMahon und The Rock und sowas alles. Denkst du, ja, träumt weiter. Aber eine Sache müssen wir schon mal sagen. Pat McAfee hat natürlich vollkommen Unrecht, denn letzte Woche, also jetzt vorletzte Woche SmackDown, ist natürlich überhaupt nicht das schlecht bewertete SmackDown aller Zeiten auf Cage Match, sondern sein SmackDown, das von letzter Woche dann jetzt mit der Pat McAfee-Promo, ist jetzt das am schlecht bewertetste SmackDown aller Zeiten.
Und das ist peinlich.
Ja.
Ich frage mich, ganz ehrlich, also klar, Road to WrestleMania. Man muss da immer so ein bisschen anecken und auch ein bisschen, vielleicht auch mal eine Storyline irgendwie anschubsen, die nicht so ankommt. So, ne? Also da will man ja irgendwie Buzz erzeugen, ja. Aber ich finde, so wie sie es da gemacht haben, war das jetzt nicht förderlich, ne? Klar, dass sie unschlüssig sind, ne? Wir kennen die Geschichte mit The Rock und Cena Heel Turn und was auch immer, ne? Da wird ja immer umgeskriptet, umgeschoben, bis zum geht nicht mehr. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch in dieser Storyline hier noch was passieren würde, ne? Weil die WWE denkt, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, wir müssen irgendwas ändern. Andererseits frage ich mich, WrestleMania findet einmal im Jahr statt, man kann es relativ gut planen. Warum plant ihr nicht irgendetwas, was uns alle begeistert, was uns aus den Socken haut und nicht irgendwie sowas Halbgares?
An der Stelle, Nico, habe ich natürlich noch eine Frage an dich, weil ich weiß ja, du bist gut im Schätzen.
Hervorragend
im Schätzen. Schätzen oder wissen, was denkst du denn, was ist die am schlechtesten bewertetste Show, Wrestling-Show, also muss nicht WWE sein, kann alles sein, kann eine alte WCW-Show sein, kann eine alte WXW-Show sein.
Oh Gott.
Was ist die am schlechtest bewertetste Wrestling-Show aller Zeiten?
Das ist natürlich extrem schwierig, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel Indie-Shows damit bei sind.
Also diese Show hier wurde gesehen, ich kann dir einen Tipp geben, von 2300 Leuten.
Okay.
Also 2300 Leute Publikum live dann, vor Ort.
Dann war es GWF 2004.
Es war Heroes of Wrestling aus St. Louis und unter anderem gab es da die Matches im Main Event zum Beispiel. Das, ach, die Show ist von 1999. Und im Main Event war Jim Neidhart und King Kong Bundy gegen Jake Roberts und Yokozuna.
Oh, klingt erstmal ganz spannend.
Co-Main Event, Jim Snuka gegen Bob Orton.
Was? Warte mal, wo kommen die denn alle her? Sag mal.
Ich weiß es nicht. Heroes of Wrestling.
Ja, alter Schwede.
Also, das ist tatsächlich die am schlechtest bewertetste Show aller Zeiten.
Kann man die irgendwo sehen? Also, das wäre ja sowas, das würde.
Auf YouTube oder sowas, ja.
Das würde mich mal interessieren. Also, ob das wirklich so schlecht ist, also. Wir sind ja verwöhnt. Mittlerweile sind wir verwöhnt, ne? Also gerade durch AEW Pay-per-Views und man muss auch sagen, der eine oder andere WWE Pay-per-View oder beziehungsweise Matches der WWE sind doch sehr gut im Vergleich zu einer Zeit, wo wir eigentlich schon überlegt hatten, aufzuhören, Catchen zu gucken. Ja, also sind wir mittlerweile durch die ganzen hochklassigen Promotions, selbst TNA liefert hier ab, NXT sind wir echt verwöhnt. Ja, also von daher. Uns geht's gut.
Das stimmt. Ansonsten müssen wir natürlich auch über Monday Night Raw sprechen. Nico, denn du hast ihn vorhin schon mal kurz genamedropped. CM Punk, der hat auch ordentlich vom Leder gelassen. Und der war auch richtig on fire. Und das Publikum, das war ja auch erst so ein bisschen für ihn. Dann waren sie komplett für den Tribal Chief. Und dann am Ende, als CM Punk gesagt hat, also er möchte gerne vor einer vollen Hütte Roman Reigns den Arsch versohlen. TKO soll die Preise für WrestleMania runtermachen, damit auch die ganzen Familien kommen können. Da hat das Publikum ihn natürlich geliebt.
Absolut. Also ich fand diese Promo sehr geil. Also besonders auch in man hat gesehen, was mit den Fans in der Halle passiert. Und das finde ich immer ganz geil, ne? Dass man die dann doch, also der Wrestling-Fan an sich ist nicht doof, ja, nicht alle, aber wie schnell man sowas doch auch kippen kann, ne? Während die OTC-Rufe noch in der Halle frenetisch hier gechantet wurden, hat CM Punk einfach sich nicht aus der Reserve locken lassen, hat Geschichten erzählt, auch über Roman Reigns, ne? Warum er ihn hasst, warum er ihn andersrum auch hasst und etc. pp. Und als er dann aber irgendwann anfing, so ein bisschen pipebombig daherzukommen und Dinge anzusprechen, die der Storyline bzw. der Fiktion so ein bisschen, naja, die so ein bisschen mehr in die Realität reingingen, da wurde das Publikum hellhörig, ja, und das fand ich ganz interessant zu sehen.
Hat sich auch hingesetzt, wie bei seiner Pipebomb da im Schneidersitz saß.
Ja, er hat sich hingesetzt, er ist später rausgegangen, stand auf dem Kommentatorenpult, aber als er so Dinge angesprochen hat, wie zum Beispiel auch Roman Reigns insofern niedergemacht hat, dass er irgendwie ein Langweiler ist und immer denkt, er sei der Geilste, wie The Rock, der Hollywood-Star, beziehungsweise das war mal ein Hollywood-Star. Oh, ne?
Da also, ging auch ein Raunen durchs Publikum.
Genau, ja. Also das fand ich schon, fand ich schon ganz, ganz geil. Und das kann so ein CM Punk echt ganz gut rüberbringen. Und als er dann auch noch Pat McAfee angesprochen hat und seine Daseinsberechtigung, seine Promo und auch meinte, pass mal auf, Leute, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber senkt mal bitte die Ticketpreise. Ich möchte, dass so viele Leute wie möglich hier ins Stadium kommen und zusehen können, wie ich Roman Reigns besiege. Ne? Das sind natürlich so Momente, das zaubert mir so ein Lächeln ins Gesicht. Also ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen.
Genau, also guckt euch das auf jeden Fall auch mal an. Die ganze Promo ist auch auf YouTube zu sehen. Uncut, der gute CM Punk, hat hier ein bisschen was rausgehauen. Ich hatte zwischenzeitlich Sorge, als er da im Schneidersitz saß, ob er tatsächlich wieder von alleine hochkommt. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Und, ja, er hat's geschafft.
Daher. Auf jeden Fall, er hat's geschafft. Wir werden gleich natürlich auch mal auf die Card für WrestleMania gucken, denn das war letzte Woche Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag. Irgendwann wurden ja auch die Matches auf die Nächte wurden aufgeteilt. Und es gibt allerdings, Nico, noch ein Match, was so ein bisschen auch in der Schwebe ist. Denn das habt ihr vielleicht auch bei Social Media gesehen. Da hat jemand sich eine richtig dicke Beule geholt.
Das fand ich krass. Also die Storyline um Stephanie Vaquer und Liv Morgan. Steffi natürlich hier, unsere Women's Championess. Auf der Karte natürlich. Die beide haben Beef recht lang schon. Und hier gab es eine Situation Backstage. Da stand Liv Morgan mit Raquel. Nee, gar nicht mit Raquel, sondern mit, wie heißt die Gute? Mich bescheuert. Wie heißt die Kleine denn jetzt nochmal? Roxy. Mit Roxanne zusammen. Auch Teil des Judgment Days. Und da gab es einen wirklich hinterhältigen Angriff von Stephanie. Sie schubste Liv Morgan mit einer Wucht gegen Roxy. Mhm. Und die beiden knallten mit dem Kopf gegeneinander. Alter Schwede, ich hab's knacken hören. Oh. Und das war noch niemals alles, ne? Denn auch danach hat Steffi nochmal zu gelangt und hat Livs Kopf gegen den Screen gedonnert. Ich hoffe, bei dem Screen-Stunt ist diese Beule nicht passiert. Wir denken nicht, aber Liv Morgan hat eine extrem große Beule auf der Stirn, aber auch Roxy hat eine Beule auf der Stirn. Und gerade Concussion Protocol, wir müssen ein bisschen aufpassen und drücken die Daumen, dass es hier nicht irgendwie zu einer Gehirnerschütterung gekommen ist oder kommt. Also das wäre absolut fatal, wenn Liv hier nicht an WrestleMania teilnehmen kann. Sie hat jetzt noch 2 Wochen Zeit, sich zu erholen. Aber das sah schon finster aus. Also ja. Das sollte Stephanie den Titel kosten.
Ja, ich habe das, einmal live gesehen. Das war noch zu Schulzeiten. Da ist mein guter Freund Alexander im Wald Lightfight nannte sich das. Wir waren so 2 Teams und mit so Taschenlampen nachts. Das war super witzig. Man musste den anderen quasi abschießen, aber eben mit einer Taschenlampe mit Licht. Ne? Und
boah, ist das lame, Alter. Wir haben damals richtige Knarren gehabt, ja. Damals so. Und immer weniger. Wir wurden immer weniger in der Schulklasse.
Alex ist mit dem Kopf auf seine Maclite geknallt und der sah genauso aus. Der hatte auch so ein, ich habe das noch nie gesehen. Der hatte auch so eine riesen, wie so ein Ei. Also richtig, richtig krass. Und wo ich dann das Bild von Liv sah, ich denke, oh ja, das erinnert mich auf jeden Fall.
Ja, krass.
Aber drücken wir ihr da auf jeden Fall mal die Daumen.
Das ist ja total.
Nico, auf Nacht 1 und Nacht 2, denn es stehen fast alle Matches fest. Wenn wir mal davon ausgehen, wie im letzten Jahr sollen an jeder Nacht 7 Matches stattfinden. Wir haben schon für Nacht 1 haben wir 7 Matches, denn da wissen wir, Logan Paul, Austin Theory und iShow Speed, die werden das in einem Six-Man-Tag-Team-Match zu tun haben mit den Usos und LA Knight. Auch da habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen, ne? LA Knight, wie er iShow Speed bei seinem Stream unterbrochen hat und ihn dann in die Kamera geworfen hat. Eins meiner Lieblingsszenen für den WrestleMania-Build dieses Jahr. Dann haben wir Jacob Fatu gegen Drew McIntyre, Unsanctioned Match. Wir haben Stephanie Vaquer gegen Liv Morgan in Klammern, ne? Wenn das Ganze freigegeben wird, ich gehe mal davon aus.
Da
geht es um den Women's Title. Wir haben AJ Lee gegen Becky Lynch, da geht es um den Women's Intercontinental Title. Wir haben Nia Jax und Lash Legend, die amtierende WWE Women's Tag Team Champions sind. Die wollen sie verteidigen gegen Charlotte Flair und Alexa Bliss, gegen Bayley und Lyra Valkyria und gegen die Bella Twins, wobei eine von den Bella Twins auch noch, glaube ich, nicht ganz 100% nicht fit ist, ne?
Genau, Nikki Bella, die ist noch verletzt, soll angeblich bis dahin einsatzbereit sein. Ganz ehrlich, ich brauche die nicht. Es könnte auch ein Three-Way sein oder pack ein anderes Team mit dazu. Also ich brauche die Bella Twins nicht.
Ist ja das zweite Mal, Nico, dass die Bella Twins für ihre WrestleMania-Teilnahme bis kurz vor dem Event tatsächlich auf der Kippe stehen. Damals ja noch, als sie bei WrestleMania Access ihre Nippel ja so hart in meine Schulter gebohrt haben, dass sie beide eine richtige Nippelprellung hatten und auch da wirklich bis kurz vor der Maincard auf ärztliche Freigabe warten mussten.
Ja, ich erinnere mich ganz gut daran noch. Und Dennis, ich meine, da hast du wirklich fast irgendwie du warst eine Gefahr zu der Zeit.
Jetzt noch eine Gefahr, warte mal.
Ja, du hast recht.
Seth Rollins gegen Gunther und Cody Rhodes gegen Randy Orton. Pat McAfee in der Ecke von Randy Orton. Ich habe gehört, hier Jelly Roll in der Ecke von Cody Rhodes steht jetzt hier bei Wikipedia noch nicht.
Ja, kann sein.
Müssen wir mal gucken. Ja,
kann,
ne?
Sein. Kann sein. Also ich glaube, Jerry Roll in einem Einzelmatch macht keinen Sinn. Er hat diese Kit Wilson-Geschichte, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Er ist ein Freund, angeblicher Freund von Randy. Lass ihn an der Seite von Cody stehen. Dann haben wir allerdings bei Night One hier so 2 Celebrities hier schon am Stissel. Ne? iShow Speed und Jelly Roll. Und in der Night 2 gar nicht mal so viele.
Wir haben ja auch in der Night 2 haben wir ja auch einen super Promi mit seinem WrestleMania-Debüt. Opa Femi.
Opa Femi, das Lineal. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also, wir werden das jetzt hier stressen, bis ihr nicht mehr klarkommt. The Ruler, Opa Femi, das Lineal. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das wurde mir zugetragen von einem langjährigen Hörer und Freund Ole, der auf jeden Fall meinen Humor auch zu schätzen weiß. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass er Opa Femi nicht als The Ruler interpretiert oder, ne? Es ist für ihn das Lineal. Für die Leute, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, das ist die gleiche Schreibweise, ne? Das Lineal finde ich einfach so crazy, so Opa Femi. Und als er dann noch von Opa Femi sprach, beziehungsweise von Opa Femi, fuck, da habe ich gesagt, Digga, hättest du mir das ein paar Wochen eher gesagt, das wäre mein neuer oder unser neuer Running Gag gewesen. Das müssen wir irgendwie ausschlachten. Ja. Vielleicht komm, hol mir dich mal in die Sendung. Wir werden, glaube ich, nächste Woche mal ein bisschen mehr Zeit. Dann werden wir die ganze Opa-Femi-Sache noch mal so ein bisschen hervorholen. Denn es gibt schon Parallelen zwischen dem Lineal Opa-Femi und unserem Otterpol. Sehr viele Parallelen. Und die habe ich mir jetzt hier auch schon aufgezeichnet, ne, in meinem Notizblock. Und stell dir das vor, ihr kennt so True Crime Serien oder sowas, ne? So eine große Wand, Papier eine Wand und hier ein Bindfaden von links nach rechts, so Verbindungen, die dargestellt werden, auch jetzt, sag ich jetzt mal, ne? Und da habe ich mich schon rangesetzt, ne? Opa Femi und unser Opa Femi, das gute alte Lineal. Nächste Woche ist es soweit, freut euch drauf. Also das wird auf jeden Fall eine geile Folge.
Wo du es gerade sagst, wir hatten die Tage einmal drüber gesprochen, man kann auch auf Spotify Kommentare schreiben. Das kann man schon seit einiger Zeit. Mhm. Und ich muss mal gucken, ich krieg da keine Erinnerung oder so. Also keine. Ich muss es mal einstellen, dass ich da
durch Zufall gesehen.
Genau, ja. Dass ich da irgendwas kriege. Und an der Stelle fällt mir was ein, Nico. Siehst du, das hätte ich jetzt fast vergessen. Sitzt du?
Aber hallo? Aber sowas von tief.
Das kann nicht sein! So eine Arschfresse gewinnt den Royal Rumble? Wie kann das sein? Sheamus? Der Penner? Der kleine Huden mit seinem weißen Kostüm, wie er aussieht? Boah, ich bin total enttäuscht.
Alter Schwede, ist das krass.
Wir haben lange davon erzählt und ich habe es jetzt letztens, weil ich, wie gesagt, für die 300. Männerabendfolge meine externe Festplatte nochmal angeschlossen habe, wo ich einige Sachen gesucht habe und nicht alles gefunden, aber das hier gefunden habe. Wie gut ist das denn bitte?
Diese Ehrlichkeit. Und ich glaube, das war einer der ersten WWE-Pay-Per-Views, den ich überhaupt mit Stefan Otterpohl zusammengeguckt habe. Überhaupt. Muss ein Rumble gewesen sein, natürlich. Und das war seine erste wirklich alkoholisierte, boshafte Reaktion auf den Sieg von Sheamus, der damals den Rumble gewonnen hat. Ich kann dir nicht sagen, wann es war. Bei Max gewesen sein, 2013, 2012, 2011. Also irgendwie so in der Zeit muss Sheamus den Rumble mal gewonnen haben. Gut, du guckst wahrscheinlich gerade nach, wie ich dich kenne.
Nee, ich bin gerade, wer das kommentiert hatte, vor 3 Monaten hat das nämlich Michael2Go kommentiert bei Spotify. Der schrieb, so. Wie sieht's mit der Suche nach Sheamus der Penner aus? Sorry, aber das lässt mich nicht mehr los. Also
Schön, dass das auch dieser Hörer sich daran noch erinnert. Also muss auch schon ein bisschen länger dabei sein.
Ja. Und Gonzo hat zum Beispiel geschrieben, ich habe bei Markus Holzer nachgefragt, er braucht nur eine Einladung und er ist bei der nächsten Weihnachtsgala dabei. Guck also mal hoffen wir, dass das auch mal stimmt. Guck und dann Marco Marcel Tiziano ganz fleißig kommentiert. Und er hat auch geschrieben, hallo liebes Reds Team, mit großer Begeisterung höre ich eure Podcasts, seitdem Dennis 2019 bei Power Wrestling aufgetreten ist. Für mich gehören die Eskapaden aus dem Leben des Otters einfach dazu. Wie es scheint, gibt es noch einen umfangreichen Pool an weiteren Episoden, sodass Nico auch weiterhin davon berichten könnte.
Oh ja.
Also, wozu aufhören, wenn man ab der nächsten Woche die Road to Opa-Mania 60 einläuten kann? Oh. Beste Grüße aus Erfurt. Das war der Moritz,
übrigens,
der geschrieben hatte.
Also, danke für den Kommentar. Sehr schön.
Ähnliche Dings. Und Marco Marcel, da kommen wir nochmal drauf zurück. Der hat nämlich auch hier noch ein paar Special-Fragen. Da kommen wir heute nicht zu. Ich guck mal eben, dass ich mir die rauskopiere oder sowas oder dass ich auf jeden Fall mal die Notifications anstelle. Das heißt, wenn ihr bei Spotify kommentieren möchtet, macht es. Wir haben das jetzt hoffentlich ein bisschen besser im Auge.
Absolut. Eine Sache noch, bevor wir die Card weitergehen. Das fiel mir gerade noch ein, Seth Rollins gegen Gunther. Ein Match, wo wir uns letzte Woche noch gefragt haben, was hat es damit auf sich? Diese Woche bei Raw gab es zumindest einen kleinen Hint. Denn Gunther traf dann Backstage auch auf Paul Heyman. Paul Heyman wusste selber gar nicht genau, okay, ich weiß gar nicht, warum du mir jetzt so irgendwie hilfst. Ne? Und das Einzige, was Gunther sagte, den genauen Wortlaut habe ich nicht mehr im Kopf, aber er sagte sowas wie, okay, du bist mir auf jeden Fall einiges schuldig. Und das geht natürlich auch in die Richtung, in die wir schon gedacht haben.
Letzte Woche, oder ne?
Vorletzte Woche zum Beispiel. Ne? Also, ich mache was für dich, ich möchte was von dir haben. Ne? Vielleicht will er Brock Lesnar haben. Vielleicht ist Gunther der, der Brock Lesnar irgendwann mal retired. Ne? Also, finde ich dann doch, also wenn man, hätte man das ein bisschen eher schon in die Wege geleitet. Wäre das vielleicht spannender, ne? Also jetzt ist ein bisschen übers Bein gebrochen, aber gut, mal gucken.
Day 2. Opa Femi gegen Brock Lesnar. Penta in einem Six-Man-Ladder-Match und ein IC-Title. Penta gegen Javon Evans, gegen Dragon Lee, gegen JD McDonough. Gegen Rusev, gegen Rey Mysterio. Da haben wir uns letzte Woche noch gewundert, Nico, warum das ein Fünfer-Match ist. Das ist ja eher ungewöhnlich. Jetzt packt man den Mann rein, der wegen seiner Verletzung eigentlich nicht gegen Gunther kämpfen konnte. Jetzt steckt man den Leather-Match, da sage ich nur toi, 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 halt schon Beinbruch. Ich weiß nicht, ja, ciao ist wahrscheinlich besser.
Ja. Aber pass auf, aber dann pack doch lieber, dann pack doch hier Rey Fénix rein oder sowas, ne? Also dann mach doch hier, dann muss ich den alten Herrn Rey Mysterio drin haben, ja? Also, ciao.
Jade Cargill gegen Rhea Ripley um den WWE Women's Title. Sami Zayn gegen Trick Williams um den US Title. The Demon, Finn Balor, ja, gegen Dominic Mysterio. Und CM Punk gegen Roman Reigns um den Heavyweight-Titel. Ein Spot ist hier theoretisch noch offen. Oder
ja, Io Sky gegen Asuka ist
zum Beispiel, ja,
hier noch in der Mache. Würde Sinn
ich hätte
machen.
Sonst gesagt, Kid Rock könnte ja auch noch mal irgendwie 15 Minuten Konzert spielen.
Geh davon aus, dass auf jeden Fall viel Konzerte und DJs unterwegs sind. Aber wir haben bei Night 2 haben wir nur ein Frauenmatch, Jade Cargill gegen Rhea. Also von daher pack gerne noch mal Io gegen Asuka dazu. Wäre ich mit fein. 7 Matches pro Nacht, das klingt hervorragend.
Und bevor wir jetzt gleich zu unseren Gästen kommen, der Machtschädel wird nämlich gleich zu Gast sein, der Olli und der Dida. Evil Olli, Dirty Dida werden gleich mit uns über WrestleMania 10. Deutsche Dida werden gleich mit uns über WrestleMania 10 sprechen. Aber am Wochenende AEW Dynasty steht an. Und Nico, kurz nachdem wir die Folge letzte Woche gemacht haben, gab es ja nicht nur die Pat McAfee-Sache, die CM Punk-Promo, sondern es gab ein Return. Und mit dem hat,
da
muss ich gleich nochmal parallel in die Prognosen gucken. Also es haben nicht viele damit gerechnet, aber ich glaube, einer hat relativ viele Punkte in der Prognosenwertung jetzt schon mal gesammelt. Denn bei Dynamite aus Winnipeg letzte Woche Mittwoch kam auf einmal, ja, out of nowhere. Weil es gab schon so ein paar kleine Gerüchte dann ein, zwei Tage vorher. Ja, Chris Jericho ist zurück. Was hast du dazu?
Christopher ist wieder da. Anscheinend hat ihm das Angebot der WWE nicht gereicht. An seiner Stelle hätte ich es angenommen und mir vielleicht noch einen Spot auf der WrestleMania-Card hier irgendwie gesichert. So, ne? Jetzt tritt er wahrscheinlich wieder jede Woche hier bei Dynamite an. Und er hat ein altes Gimmick mitgenommen zu AEW, was wir jetzt zumindest als WWE-Fan schon kennen, die gute alte Liste. Ne? Eines der geilsten Gimmicks ever. You just made the list. Ist toll. Ich weiß nicht, ob es toll ist, das nochmal aufzuwärmen und dann noch bei der Konkurrenz. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder da, hatte die Liste dabei, hat sich mit Ricochet angelegt. Und das erste Match, was wir sehen werden von Chris Jericho, wird stattfinden bei Dynasty am Wochenende, eben gegen diesen Ricochet, der schon auf dieser Liste stand. Also ich weiß nicht, ob Chris Jericho hier nochmal zu Ruhm und Ehre kommen wird bei AEW, bei den ganzen anderen Topstars.
Er sieht auf jeden Fall fit wie sonst was aus.
Das ist richtig.
Ich muss noch mal im Detail durchgucken, aber ich glaube, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass jemand prognostiziert hat, dass er zu AEW zurückkommt. Das habe ich jetzt gerade nicht gefunden, aber es hat zum Beispiel geschrieben, Chris Jericho returned und gewinnt einen Titel. AJ Styles hat das,
also verrückt.
Unser AJ Styles hat das prognostiziert.
Verrückt.
Also das kann alles noch sein, aber er ist fit, wie ich ihn ewig nicht gesehen habe.
Ich extra für WWE, er hat ein bisschen trainiert und Bauchmuskeln, ne? Und dann dachte er, oh cool, ein bisschen wenig geworden hier, ne? Da kam Tony um die Ecke, ne?
Ja, tja, so war das. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass es diese ich glaube, es wird jetzt so ein Best-of-Gimmick. Ich glaube nicht, dass er das jetzt mit dieser List, you've just made the list, dass jetzt jede Woche kommt, sondern vielleicht ist das tatsächlich, dass es sich so ein bisschen durchzieht und es wird so ein bisschen Best-of. Ich habe aber auch schon so leichte heelsche Anklänge, glaube ich, durchkommen sehen. Also ich glaube, man guckt jetzt einfach mal, wie ist die Reaktion. Man muss sagen, überraschenderweise die Reaktion in Kanada, also das Publikum sowohl letzte als auch diese Woche war ja ein komplette Schlaftabletten.
Ja,
also,
was ist da passiert?
Das war schon etwas komisch.
Haben die auch alle Schnupfen oder was?
Ich denke mal. Wir gucken mal auf die Karte, denn in der Nacht von Sonntag auf Montag ist es soweit. Und dazu wird es natürlich auch wieder ein Tippspiel geben, an dem ihr, wenn ihr nicht schon angemeldet seid, euch anmelden könnt. Das Ganze kostet natürlich nichts. Es gibt aber einiges zu gewinnen, nämlich Ruhm und Ehre. Und das Ganze ist unter kicktipp.de/ All Elite Wrestling, und aktuell sind der Mü und der Maxter 7 vorne mit 32 Punkten.
Teuflisch.
Und der Knödel, teuflisch, der geile Stuhlgang, der Teki und viele andere in der Verfolgung, ne? Also dann vielleicht auch ihr. Denn wir gucken mal auf den Pay-Per-View. Geheadlined wird das Ganze mit dem AEW World Title Match zwischen MJF und Kenny Omega, der auch eine Promo gehalten hat, gesagt hat, passt auf, dass die ganzen Kommentatoren sprechen immer drüber, ich wäre so gesundheitlich angeschlagen, gleich könnten meine Gedärme hier explodieren. Und dann denkst du, nee, das haben nicht nur die Kommentatoren gesagt, das hat letzte Woche in der Promo dein Gegner gesagt. Und du hast nicht widersprochen. Naja, auf jeden Fall, Kenny Omega sagt, er ist fit, ärztliche Freigabe, alles drum und dran. Kenny Omega, Herausforderer auf den Titel von MJF, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Chris Jericho, du hast schon richtig gesagt, der hat sein erstes Match gegen Ricochet. Auch da eine schöne Promo, kann man sich angucken. Und Ricochet hat übrigens nicht nur einfach so ist er auf die Liste gekommen, sondern er ist auf die Liste gekommen, weil er eine Glatze hat. So, wir haben die Young Bucks gegen Kazuchika Okada und Konosuke Takeshita. Und auch da hat sich ein bisschen was geändert.
Konosuke.
Denn unser Freund Kyle Fletcher, der hat sich verletzt und soll wohl einige Monate ausfallen.
Oh ja, ja, oh ja. Das war traurig, ne? Somit auch sein TNT-Title verloren. Bei dem gerade angesprochenen Tag Team Match Young Bucks gegen Don Callis Family habe ich rausgehört, dass sollte Takeshita an der Seite von Okada hier dieses Match gewinnen, würde er wohl auch einen Title Shot bekommen, ne? Auf den Titel von Okada. Ich weiß nicht.
Ich glaube unabhängig davon. Also ich weiß nicht, ob das Segment vorhin mal gesagt, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, sie müssen gewinnen. Ich glaube dafür, dass sie sich oder dass sie einfach als Team zusammenarbeiten. Okay. Müssen wir mal gucken, ob er wirklich gesagt hat, sie müssen gewinnen. Aber das ist natürlich das Match, was er dann angekündigt hat. Er hat gesagt, dann gibt es das Match bei Double or Nothing. Ich hatte fast gedacht, dass man das vielleicht jetzt dann auch tatsächlich bis London aufhebt.
Wer weiß. Aber TNT-Title natürlich vacated aufgrund der Verletzung von Kyle Fletcher. Deswegen gibt's hier ein Casino-Gauntlet-Match um diesen eben vakanten Titel. Tommaso Ciampa hat sich hier schon mal durchsetzen
können. Ist die Nummer 1, genau.
Rouge auch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Und es werden hier noch einige Leute dazukommen. Oder wird an diesem Abend ein neuer AWTNT-Championship-Träger gekürt?
Genau, das Wichtige ist ja, sobald der erste Pin, deswegen ist hier die Nummer 1 so beliebt, ne, sobald der erste Pin die erste Aufgabe ereignet, ist das Match zu Ende. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel die Nummer beim Royal Rumble, wäre es halt cool, oh, ich habe die Nummer 30, ich komme als Letzter rein, die anderen sind schon alle müde. Wenn ihr hier bei dem Casino Gauntlet Match die Nummer 8 habt zum Beispiel, kann es sein, dass ihr halt gar nicht mehr zum Schuss kommt. Ne? Das Match kann schon vorbei sein.
Ja, das kenne ich. Ja.
Ne? Ganz genau. Tekla gegen Jamie Hayter um den AW Women's Title. Wir haben Andrade El Idolo gegen Darby Allin. Wenn Darby Allin gewinnt, dann wird er einen zukünftigen AEW World Title Shot erhalten. Mhm. Wir haben Jon Moxley gegen Will Ospreay, da geht's um den AEW Continental Title.
Das ist krass.
Und da haben wir bei Dynamite, das war das Opening-Segment, auch einen richtig schönen Brawl gesehen.
Crazy.
Denn wir haben auf der einen Seite natürlich die Fraktion um Jon Moxley, die Death Riders
und
aber natürlich auch Will Ospreay, der hat Freunde, ja.
United Empire, ne? Da muss ich direkt an Forbidden Door denken, ne? Denn die ganzen Osprey-Leute sind natürlich noch bei New Japan. Und das war schon ein geiles Bild. Also da sehe ich irgendwie sowas, Anarchy in the Arena, Death Riders gegen United Empire, Forbidden Door oder bring's eher, mir ist es egal, aber das ist, glaube ich, ein Match, was richtig, richtig geil werden könnte. Mit dem neuen IWGP Heavyweight Champion, wie heißt der gute Mann? Namen vergessen, Newman, irgendwas mit Newman, junger Typ auch auf der Seite von Ospreay.
Callum Newman, ja.
Ganz genau. Hätte ich super Bock drauf. Ich denke nicht, dass die alle jetzt bei AW signen, nein, aber
mal gucken, aber was Verdammt noch Nothing macht.
Geile Fraktion.
Hier, ne, Anarchy in the Arena, habe ich Bock drauf. Ich habe vorhin schon überlegt, welcher Song dann wieder gespielt werden könnte. Also sie brauchen auf jeden Fall wieder eine Band, also irgendein Theme muss live gespielt werden. Und dann muss wieder die Band die ganze Zeit spielen. Das ist für mich immer das
absolute
Highlight. Der von Reds. Oh, wie geil wäre das denn? Vielleicht kann Druckluft das Red Theme die ganze Zeit spielen.
Ach Gott.
Und Flo kann aber auch dann so ein paar richtig harte Moves einstecken. Ja. Aber steht dann immer wieder auf und fängt dann wieder an zu blasen. Also auch das
so nämlich.
Wie ein guter Abend im Kloschar.
Ja, wie wir das kennen.
Ganz genau. Und dann haben wir noch FTA gegen Cope and Cage. Da geht es um die AW World Tag Team Titles. Und in der Pre-Show stand jetzt ein Match, Alex Windsor gegen Marina Schiff 4. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag bedeutet, ihr habt, ich würde das Tippspiel spätestens Sonntagvormittag dann online stellen. Dann habt ihr die Chance, bis Sonntagabend 23.59 Uhr eure Tipps abzugeben für AEW Dynasty. Nico, weißt du, wofür du deine Tipps nicht mehr abgeben darfst?
Vermute für eine vergangene WrestleMania, die
das
Nummer 10.
Das ist vollkommen richtig. Du darfst nämlich für WrestleMania 10 deine Tipps nicht mehr abgeben.
Bin ich ganz schön froh.
Weil wir sie jetzt besprechen werden. Und ich begrüße Evil Olli.
So, Moment, da. Bin ich schon da?
Ja, hallo.
Ah, okay. Ich hab irgendwie nicht kapiert, wie man da sich entmutet. So. Ja.
Sag mal ein Geräuschchen, du. Was machst du denn da auf, ne?
Hab ich einen Durst, liebe Leute.
Geil. Und geil. Das
höre ich ja schon
das nach
ewig
zwei Wochen,
zu.
Das nach zwei Wochen Barcelona.
Und das nach zwei Wochen Daydrinking in Barcelona. Aber ich habe jetzt ein bisschen mich erholt. Ist ja schon wieder ein paar Tage her.
Ja.
Und jetzt mit euch einen Podcast aufzunehmen und extra dafür das mir eingekaufte Kaltgetränk zu konsumieren. Da freue ich mich.
Ich habe es gerade schon in der Gruppe gesehen. Drauf. Du hast eine schöne Auswahl da bei dir stehen, sag mal.
Ja.
Also,
was du?
Ich auch.
Dennis,
was ist da los?
Ich muss dich da gleich mal was fragen. Das Rechte, ja, das ist ein Naipa, ja?
Ja.
Also ich schätze mal
das
Alpha-Tier, ja. Ist das New England IPA, oder?
Das ist richtig,
richtig.
Ja,
das ist richtig. Und das ist so so fahl, ja? Das ist muss man ja, das schütteln
crazy.
Das muss man schütteln, oder bevor man es aufmacht.
Los.
Nee, das ist
das soll so.
Ist so trüb.
Ich
denke, das muss man schütteln.
Wer nicht trüb ist, wer aber trotzdem der Daddy des Daydrinkings ist, aber die Flaschen, die müssen richtig klein sein. Warum? Weil sein Durst doch so groß ist. Das ist niemand geringeres als Daydrinking Dieter. Hallo Dieter.
Hallo Dennis, hallo Nico. Ja, hallo, bei mir klingt es so.
Oh, gibt's ein Vino?
Hat. Das ist ja nur ein Weißwein oder was?
Das ist ein Wein, ein Glas Wein. Ich bin tatsächlich heute ohne Bier, ja. Und Nico, ich habe leider keinen Kiosk um die Ecke, also nichts kaufen können.
Na gut,
aber
es sei
Glas
dir
Weißwein eingeschenkt ist auch okay. Und was ich jetzt zugehört habe beim Olli, den schicken wir jetzt mal zum Nachhören in den Männerabend, dass er mal ein bisschen die Biersorten da lernt und sich auskennt. Olli,
boah, das war aber schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also schon ziemlich, ziemlich gut. Dieter, wie neidisch warst du, als du gesehen hast? Der Olli ist da wieder auf irgendeiner Klassenfahrt mit vier geilen Lehrerinnen-Kolleginnen in Barcelona, stellt sich da ab 10 Uhr morgens die Dosen rein. Hast du da schon ein bisschen, hat da auch ein bisschen die Leber bei dir gezuckt?
Ein bisschen schon, ja. Also Daydrinking in Spanien ist fantastisch. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich halt viel lieber unten im sonnigen, warmen Süden in Andalusien.
Mm.
Das ist mein Spot in Spanien. Sevilla, ja. Da fühle ich mich am allerwohlsten.
Das sind Urlauber, Dennis. Also das kennen wir ja gar nicht.
Ich bin gerade dabei, eine schöne Brasilienreise zu planen. Also dementsprechend ich auch die Sonne im Herzen zumindest schon mal.
Gut, also dann kenne ich das halt nur.
Da hat er dir den Wind also, jetzt aber mal ordentlich aus den Segeln genommen.
Kann ich das halt nur nicht. Und zum Thema Daydrinking, bei mir ist es halt so, ich brauche keinen Urlaub fürs Daydrinking. Das Ding ist einfach, du musst den Alkohol tagsüber gut verteilen, denn ich hasse es ja, einen Kater zu haben. Ne? Und ich finde es ganz schlimm, wenn man abends ganz, ganz viel trinkt und am nächsten Tag so ein bisschen angeschädelt ist, stehe ich gar nicht drauf. Deswegen mein Tipp ist immer so nach der Mittagspause, so ab 13, 14 Uhr, da kannst du das erste Getränk aufmachen, verteilst das, hörst aber auch dann um 21 Uhr auf und dann geht's dir jeden Tag gut. Klar, deine Leber hat immer viel zu tun, deine Nieren auch. Aber die wird auf jeden Fall nicht überrascht von irgendwie einer, weiß ich nicht, einem Drink zu viel oder zu wenig, weißt du?
Bei mir auf dem einen Bier, das ich vorher schütteln muss, da steht, genießen du musst. Und neben.
Okay, ja, ja, dann tu der
bei dem Alpha-Tier da. Ja. Und daneben so ein kleiner Yoda.
Auf jeden Fall.
Ein also, Teufelskerl.
Wir haben ja vor einiger Zeit, glaube ich mal, WrestleMania 9 besprochen. Ne? Caesar's Palace, das Ganze war so ein bisschen an das alte Rom angelegt. Und damals haben wir gesagt, was kommt nach 9? Da kommt die 10. Und wir wollen natürlich auch mal auf WrestleMania 10 zurückgucken. Und letztens irgendwann haben wir drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, pass auf, da fackeln wir jetzt nicht lang. Ich mache mir das hier direkt mal an. Habe mir WrestleMania 10 angemacht. Und wahrscheinlich ähnlich, wie es euch ging. In den ersten 10 Minuten war ich schon so überrascht, weil ich das alles gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also auch dieses Intro-Video. Dann war auf einmal ein Vince McMahon da. Den habe ich ja bei der WWE lange nicht mehr gesehen. Weiß gar nicht, was der so macht. Und richtig, richtig verrückt. Insgesamt 9 Matches auf der Maincard. Und Olli, was waren so deine deine ersten Impressionen, als du das angeschaltet hast?
Naja, also man weiß natürlich einige Urban Legends über diese super Veranstaltung mit riesen Nostalgiefaktor. War meine zweite WrestleMania, die ich damals als junger Bub da gesehen habe. War natürlich mega gehypt darauf. Und ja, wie ich es angemacht habe, da grinst plötzlich der Little Richie aus dem TV. Und an den konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Aber ja, der hat das richtig, richtig cool gemacht. Und im Laufe des America the Beautiful, glaube ich, hat er gesungen, gell, Gesangs, ist die Nostalgie dann wieder über mich gekommen. Und dann konnte ich mich auch wieder erinnern. Und es hat mich irgendwie auch da, ich dachte, es ist Johnny B. Bad zuerst. Oder Wild Man Mark Mirro.
Ja, aber ja. Ähnlichkeiten sind da, ne?
Ähnlichkeiten sind definitiv da.
Total, und, total.
Ja, am Anfang hat es total langweilig geklungen, aber dann hat er richtig abgeledert, so gospelmäßig. Ja. Und
Soul gepachtet.
Richtig, ja. Und wenn man sich denkt, wie schlecht oft diese
No American Names.
Ja, das ist oft schlecht gewesen und das war richtig
total.
Cool.
Ja.
Wisst ihr denn, habt ihr mitgekriegt, ich habe gerade mal auf Cage Match geguckt, damit wir gleich auch mal das einordnen können, wie gut oder wie schlecht diese WrestleMania bewertet wurde. Wisst ihr noch die Tagline? Was hatte WrestleMania 10 für eine Tagline?
Boah, das weiß ich nicht mehr.
10 years in the making.
Ah ja,
auch relativ lame. Und hatte aber bis dahin die höchste Wertung, nachdem aber auch WrestleMania 9 ja die zweitniedrigste quasi hatte. Aber bis dahin WrestleMania 10 die höchste Wertung gehabt auf Cage Match, bis dann irgendwann ja WrestleMania 17 ne, von vielen immer noch als die beste WrestleMania aller Zeiten bezeichnet kam. Also relativ hohe Wertung. Und das erste Match, das war ja auch schon direkt ein absoluter Klassiker, das war das Duell der Brüder, die da. Das war Owen Hart gegen Bret Hart. Und Olli hat es gerade richtig gesagt, das war auch meine zweite WrestleMania. Das war meine erste WrestleMania, die ich dann damals auf RTL 2 live in Anführungszeichen aufgenommen habe. WrestleMania 9 hatte ich mir noch in der Schule von einem Kumpel geliehen auf VHS, aber zu WrestleMania 10 war ich voll im Game drin. Der Kassettenrekorder, der Videorekorder, der lief nachts und dann habe ich, weiß ich gar nicht, das war ja wahrscheinlich auch ein Sonntag, weiß gar nicht, ob ich Montag überhaupt zur Schule gegangen bin oder ob da, was war denn, vielleicht waren da sogar Osterferien oder sowas, also ich habe das wahrscheinlich direkt morgens um 7 Uhr geguckt.
Ja, pass auf, das Coole ist ja, es war gar nicht so spät, denn es ist ja eben 3 Wochen zeitversetzt gewesen oder so.
Ach so.
Und deswegen haben die das um 21 oder 22 Uhr dann begonnen. Und da konnte man durchaus als Jugendlicher, ich meine, gut, ich glaube, ich bin ja noch 1-2 Jahre älter, aber ich durfte da schon sicher bis 11 aufbleiben oder so und konnte mir einiges ansehen oder vielleicht sogar die ganze Show. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, ich habe sicher nicht live geguckt. Ich hatte damals auch kein Kabelfernsehen, kein RTL 2 und so. Also Olli, ich bin mir sicher, ich habe es nicht mit dir live gesehen, aber du hast es doch wohl auch aufgenommen oder einen Videorekorder und ich habe es dann bei dir irgendwann mal angesehen. War auch meine zweite WrestleMania und damals, kann ich mich noch erinnern, war einfach unglaublich beeindruckend und hat mich damals schon sehr geflasht und habe ich wirklich sehr, sehr gemocht, diese WrestleMania.
Nico, die Brüder, du hast ja früher auch viel mit, zum Beispiel mit Jörg, habt ihr auch viel gecatcht. Hat das dich auch so ein bisschen an ein Match zwischen Jörg und dir erinnert, hier Brett gegen Owen Hart?
Ehrlich gesagt schon. Also da kann
nur
ich
weniger noch, gebrochene Knöchel wahrscheinlich. Ne?
Der kannte ich natürlich noch gar nicht, ne? Denn auch WrestleMania 10 war auch, glaube ich, das erste, was ich im TV geguckt habe damals und auch zu einer genehmen Zeit. Hast du richtig gesagt, Olli oder Dieter, ich weiß nicht, wer es war. 21 Uhr oder was, ne? Lief das, ne? Oder 22 Uhr. Das konnte man gucken. Und jeder war geflasht davon. Jeder war geflasht davon. Und ich habe es auch auf VHS aufgenommen und ja, es war crazy. Das war die Zeit, wo man dann auch irgendwie die Karten gesammelt hat, die Einklebebilder hatte da, die Wrestling-Figuren irgendwie gekauft hat. Ne? Das war einfach so eine geile Zeit, wo man abseits von dann WrestleMania 9, ne, ich habe, das hat man dann auch irgendwie ein bisschen später gesehen. Ich meine, ich hätte auch, das wäre meine erste WrestleMania gesehen, die ich wirklich bewusst live, in Anführungszeichen, live im TV verfolgt habe. Und dann ging es halt los. Und deswegen hat diese WrestleMania 10 auch so einen Stellenwert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Das Ganze natürlich im Madison Square Garden, WrestleMania 1, WrestleMania 10, WrestleMania 20. Und das hat euch genauso verwirrt wie mich. Zwischendurch wurde auf einmal ein Bill Clinton eingeblendet und ich war mir relativ sicher. Ich denk so, oh ja, fuck. Bill Clinton habe ich erstmal gegoogelt und dann stehe ich raus, nein, das war ein Double. Und ich denke so, fuck, der sah tatsächlich so aus, ne? Wie ein junger Bill Clinton. Also ich war sehr begeistert. Also wenn wir mal sowas in Deutschland haben, so ein Fake Angela Merkel oder sowas, das sehe ich ja selbst mit Reinholds Brille auf, dass das nicht die echte ist. Aber Olli, hast du auch salutiert, die Hand aufs Herz gelegt, als Bill Clinton da stand?
Sofort aufgesprungen, ja. Mal geschaut, ob Monica Lewinsky irgendwo unter dem Tisch ist oder so. Ja. Und ja, das Lustige ist ja, dass sie auch gar nicht gesagt haben, dass es ein Double ist,
ganz
oder?
Ganz genau. Sie haben auch seinen Namen. Sie haben eben immer nur Mr. President und sowas. Also sie haben auch natürlich nicht gesagt, Penner.
Dass er... Das ist ja echt das Erste. Ja. Scheuert. Also ich meine, was ging den Leuten vor?
Ja, in Vince, muss man sagen.
Ne? Wahnsinn.
Ja. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wo ist eigentlich Howard Finkel? Weil, ich weiß nicht, wer war denn das? Der Tony Schimmel oder so, der da angekündigt hat? Ist das schon der gewesen?
Nee. Das
ist der zu jung?
Ja, ja. Gucken, ob hier irgendwas steht bei Notizen.
Aber hat sich ja dann aufgeklärt, ne?
Aber auf der Wikipedia steht Ring Announcer Bill Dunn, Howard Finkel. Also der.
Ach so, mit den Haaren.
Perücke.
Mit der Perücke, genau. Mhm. Ja,
stimmt.
Ja, das war ja, also was mir schon auch noch in Erinnerung geblieben ist, das waren auch diese Guest-Referees, ja. Also Mr. Perfect.
Highlights der ganzen Show.
Das war richtig cool. Und dann auch zum Match Bret Hart, Yokozuna, noch Rowdy Roddy Piper. Und halt generell einfach diese ganzen, ja, Gastauftritte, Burt Reynolds war da und irgendeine von Beverly Hills, glaube ich, auch noch und so. Und also das war schon irgendwie
beeindruckend. War die auch da?
Das war eine große Show.
Sensationell. Ich
habe gerade übrigens nochmal nachgeguckt in den Weiten des Internets. Der erste RTL 2 WWF Pay-Per-View war WrestleMania 9 und der wurde am 25.04.93 ab 21.05 Uhr ausgestrahlt. Ja,
das ist jetzt schade, dass du das sagst, weil ich wollte gerade damit brillieren. Ich wollte gerade, also nicht gerade vorher eigentlich, aber dann habe ich es gelassen, wollte ich sagen, der ist schon um 21 Uhr gelaufen. Deswegen weiß ich das noch. Ich habe das damals gesehen, auch WrestleMania 9 um 21 Uhr.
Ansonsten haben wir natürlich auch ein paar absolute Klassiker mit dabei. Bam Bam Bigelow und Luna Vachon gegen Doink the Clown und Dink the Clown. Ja,
Klassiker.
Und Dink the Clown, Klassiker. Der hat richtig eingesteckt hier. Ich glaube, das dürfte man heute auch nicht mehr machen. Also auf jeden Fall Gewalt gegen Kleinwüchsige. Also der wäre auch auf jeden Fall im Concussion Protocol heutzutage.
Definitiv, das kannst du heute nicht mehr bringen. Also das wird ja überall, muss das zensiert werden. Also so eine, so schlimm da, kleine Leute verprügeln, geht gar nicht mehr. Wow. Aber war natürlich ein lustiges Match damals, war schon auch lustig zum Ansehen.
Doig und Dink, so ist immer ein Highlight. Also,
Dink hat sich drauf eingelassen, ja, der wusste davon, dass er nicht der Größte ist, von daher war das...
Der hat wahrscheinlich $100 gekriegt für das Match und hat sich so gefreut.
Das war für mich okay.
Ja, die mussten ihn ja auch schnell verprügeln, denn es gab ja die ganze Show über, und das ist eine von diesen Urban Legends, extreme Zeitprobleme. Der Madison Square Garden, der macht dicht, irgendwann, weiß ich nicht, um 23 Uhr oder so, keine Ahnung, und danach muss man Strafe zahlen. Und das wollte der Vince natürlich nicht. Und deswegen hat der ständig auf die Tube gedrückt. Und das Match zum Beispiel, da haben sie auch relativ viel gestrichen. Und man sagt, dass Bam Bam und Luna extrem sauer waren. Und das haben sie wahrscheinlich alles an Dink ausgelassen.
Ja, und das war früher bei den Pay-Per-Views ja relativ häufig, dass ganze Matches auch gestrichen wurden. Auch hier wurde wieder, glaube ich, irgendwas mit Kamala oder sowas.
Ein Ten-Man-Tag-Team-Match wurde gestrichen mit den Smoking Guns und so.
Deswegen, ja. Dann hatten wir ein Match, Nico, was, glaube ich, auch da drin begründet ist, unsere Liebe für das False Count Anywhere Match, wobei das hier ja eine sehr, sehr komische Stipulation war, denn die Stipulation war, man kann, also es geht darum, man muss denjenigen davon hindern, innerhalb von 30 Sekunden wieder in den Ring zu kommen, weil ich habe mich schon jahrelang gefragt, denk so, ist doch ein False Count Anywhere Match, warum hat Randy Savage Crush probiert, hinten im Backstage-Bereich so an den Füßen festzubinden und dann da auf, das macht doch gar keinen Sinn, bis ich dann dieses Match gesehen habe. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so ein Last-Man-Standing-Match seht, ne? Denn da ist immer so, ja, es wird so angezählt und wenn dann das 18. Mal bis 10 angezählt wird oder bis 9,5, das ist mega langweilig. Hier wurde bis 30 angezählt. Das war fürchterlich.
Und ich finde auch irgendwie die
bis 60, glaube ich.
Bis 60?
Bis 60. Ja. Ich hab's nämlich heute noch mal geguckt, ja, also so auszugsweise. Ja. Und ich habe mir zuerst gefragt, False Count Anywhere, naja, falsch zählen kann ich auch im Ring, ich kann auch außerhalb falsch zählen, das war, habe ich damals nicht kapiert, aber ja, es war lustig, weil der Randy Savage wollte den Crush so aufhängen und er hat es aber nicht geschafft, ihn wirklich mit einem guten Knoten zu fixieren. Ja. Das Seil war viel zu lang, er hatte mit den Zähnen versucht, das Seil rumzuziehen. Und den Knoten nicht geschafft, sobald er losgelassen hat, sind die Beine wieder runtergekracht von Crush. Aber ja, es war dann schon, also da hat der Ring-Announcer auch schon bis 30 gezählt gehabt, glaube ich, bis der Knoten mal einigermaßen so halb rum war um das Gestell.
Ja, deswegen hat er dann auch gleich die Federation verlassen müssen, weil er keinen guten Knoten zusammengebracht hat.
Was hatten wir noch? Wir hatten Alundra Blaze gegen Leilani Kai. 3:20.
Toll. Sowas will man doch sehen auf so einer WrestleMania-Card, ne? Also
und
so ein
es war Epos. Übrigens, und hier bei Wikipedia steht, glaube ich, fälscherweise der Women's Title. Ich bin mir relativ sicher, dass sie gesagt haben, das ist der Ladies-Titel. Ne?
Also, echt? Das weiß ich nicht mehr.
Glaube ich nicht. Ja. Wirklich?
Ich meine ja.
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, ich habe Women's verstanden.
Ja?
Women's, ja.
Vielleicht hattest du die deutsche Variante geguckt.
Yo.
Eins meiner Lieblingsmatches, und da war ich damals richtig, richtig pissed, Man on a Mission. Ich war ja großer Mabel-Fan. Das war einfach dieser, ja, die hatten so ein cooles Rapper-Gimmick, ne? Und ich war damals 12, also für mich war auch Mo der Ding und Oscar, das waren für mich die, also mit Will Smith waren das für mich die vier geilsten Rapper, die es auf der Welt gab. Und
boah, auch dieses, ist das flatterig.
Diese Musik und sowas und dann dieses Glitzer-Outfit.
MC Hammer, bitte.
Ganz ja, genau.
Ja, MC Hammer, genau.
Dieses Outfit.
Vanilla Ice, also da fehlen schon noch einige.
So pissed und ich weiß noch, das hat am nächsten Tag in der Schule Riesendiskussionen gegeben, weil am Ende hat ja Man on Mission mit dem Titel, ne, es war ein DQ-Sieg oder Countout-Sieg und am Ende hat Man on Mission noch mit den Titeln der Quebecers hier, die ihre Gegner waren, die amtierenden Champions, haben sie noch mit den Titeln posiert und ich habe dann noch gesagt, weiß ich noch, am nächsten Tag in der Schule, ich sag so, ja, aber die hatten noch am Ende die Titel, sind die denn jetzt Champion, ja oder nein? Das waren noch die Zeiten, wo Schule cool war, ne, wo man am nächsten Tag über WrestleMania sprechen konnte.
Da war man aufgeregt, da wollte man antworten, da hat man sich ausgetauscht auf dem Schulhof.
Über was sprichst du heute
am
noch?
Am nächsten sagen, Tag oder in der nächsten Woche, wenn es so war wie bei mir, dass man zuerst mal schauen muss, wo man das auf Video mal nachgucken kann. Ja.
Apropos am Schulhof und nachmachen und nachspielen und so. Mein absolutes Highlight nach Mr. Perfect war dieses Fanfest, wo man in diese Sumo-Ringer-Anzüge rein konnte. Das würde ich so gerne mal machen. Ja. Können wir das bitte irgendwann mal irgendwo, können wir da mal catchen miteinander oder Sumo? ein Sumo-Wrestling-Match
oder bestreiten. Oder mit diesen Suits, die man anhat, diese Sumo-Ringer-Dinger, einfach mal so rausgehen in die Stadt, in die Kneipe.
Ja, oder so, ja. So,
ist einfach anlassen mal für einen Abend.
Unbedingt. Also zu meinem 50er, da werde ich auf jeden Fall zwei so Sumo-Anzüge kaufen. Geil. Und dann werden wir das machen.
Aus echtem Sumo-Fett.
Apropos, das nächste Match war nämlich dann das erste WWF-Titelmatch an diesem Abend, denn die Stipulation war ja wie folgt: Es sollte das Match geben Yokozuna gegen Lex Luger, und der Gewinner, der musste dann später nochmal gegen Bret Hart antreten, und weil somit klar war, dass entweder Yokozuna oder Lex Luger eben zwei Matches haben, hat man eben an den Anfang der Show das eben Bret Hart auch ein zweites Match gegeben. Und Nico, die Älteren werden sich noch erinnern, das kam ja dadurch zustande, dass Lex Luger und Bret Hart gleichzeitig beim Royal Rumble eliminiert wurden.
Ganz genau. Das war natürlich so ein Ding, das gab es so vorher noch nicht. Und das war ja ein großer Skandal. Ich habe mir damals die WWF Zeitschrift, das Magazine immer noch gekauft, ne? Und da waren Videobeweise, ne? Es wurde genauestens beleuchtet, ne? Dass die beiden dann wirklich mit den Füßen gleichzeitig auf dem Boden waren. Das war ein ganz großes Ding. Und das war für mich auch als junger Mensch einfach krass, ne? Dass man, ja, man wusste schon, dass das Show ist, leider, aber man dachte sich, okay, da machen sich Leute so viel Mühe, um so eine Storyline zu erzählen. Und das hat mich total begeistert damals.
Ja, da gibt's ja auch diese Legende drum. Entschuldigung, Dieter, was sagst du vorher? Ja,
ich habe zu dem Match noch die Erinnerung, also Lex Luger, ja, der ist ja da schon mit dem Gimmick American Hero oder irgendwie so aufgetreten. Und der war ja bei der WrestleMania 9 noch der Narcissist, also der Heel. Und irgendwie, ich habe halt dazwischendrin kein Wrestling geguckt und ich hatte das so angepisst. Hey, was ist los mit dem? Warum wird dem zugejubelt? Wie sieht der aus? Warum hat der so ein enges Höschen an, ja, das gleich zu platzen droht? Ja, also das war extrem seltsam, auf einmal da den Lex Luger so zu sehen. Das hat mich irritiert, muss ich sagen.
Der hatte Bill Clintons Zigarre da drin.
Und ich kann an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe das offizielle Ausstrahlungsdatum gefunden, denn der kneidinator.wordpress.com, der hat das hier alles super aufgeführt. Wow. Also Grüße super, gehen raus, Kneidinator. Du kriegst von mir einen Bonuspunkt fürs Tippspiel, wenn du dich meldest. Und zwar WrestleMania 10 lief in Deutschland am Samstag, den 9. April um 22.10 Uhr. Achtung, nur bei RTL 2.
Yes. Um wie viel Uhr?
22.10 Uhr.
Wahnsinn. Es ist wirklich unglaublich.
Das geile ist Zeit, ne?
So, du hast aber 21 Uhr geschätzt.
Ja, ich habe gesagt, 9 war um 21, genau. Und bei 10 habe ich gesagt 22 oder 21.
Aber ja,
und
11 dann um 11, ne? Und 12 um 12. Ich erkenne da eine kleine Thematik. Aber dieses Match
WrestleMania 25 wird's dann schwer.
Dieses Match war tatsächlich absolut fürchterlich. Mr. Perfect wurde noch spontan als Special Guest Referee angekündigt. Auch ein Comeback seit sehr, sehr langer Zeit. Und es war dann auch, glaube ich, direkt erstmal wieder sein letzter Auftritt.
Er hatte eine Verletzung danach. Also das weiß ich. Er hatte danach eine Verletzung. Denn sie haben ja das Match aufgebaut zwischen Lex Luger und Mr. Perfect, warum auch immer, ja, oder beziehungsweise es gab ja auch nach WrestleMania 9 diesen Angle zwischen Lex Luger und Mr. Perfect und da kam das Match nämlich auch nicht zustande. Jetzt haben sie es nochmal probiert und da kam es wieder nicht zustande. Also von daher ganz witzig eigentlich, ja.
Aber was mir hier aufgefallen ist, Yokozuna, den ich auch gerne mochte, aber der konnte ja gar nichts mehr. Also der war hier schon so fertig, er hat noch ein paar Jahre ja dann gemacht, aber das war das letzte Mal, dass er dann tatsächlich hier im World Title Picture war, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das war schon gruselig. Lex Luger, der ja eigentlich geplant war, dass er tatsächlich Champion wird, dann hat er aber schon ein bisschen zu sehr damit geprahlt, ne? Hat ein bisschen zu sehr geprahlt, er wird Champion und so weiter.
Da hat er es erzählt, gell?
Genau, und das kam bei Vince McMahon gar nicht gut an. Und dementsprechend war es dann hier auch für Lex Luger vorbei. Damals gab es ja noch diese geilen Gimmicks, denn Lex Luger, der hatte eine Titanplatte im Unterarm und hat dann immer hier seinen Running-Vorarm gezeigt. Und als er den hier gezeigt hat, Dann ist auch einmal Yokozuna, nee, das war nochmal bei einem Anfang, wo Yokozuna dann draußen gefallen ist. Hier kam es letztendlich zur Disqualification, als Olli, du hast schon richtig gesagt, Lex Luger mit Mr. Perfect aneinander geraten ist und dann eben als ja Lex Luger den guten Yokozuna auf dem Rücken hatte und hier das Cover möglich gewesen wäre, da hat Mr. Perfect gesagt, ich habe die Schnauze voll, das ist hier eine Disqualifikation. Dieter, wenn du das heute bei einer WrestleMania machen würdest, die Leute würden, glaube ich, ausflippen, oder?
Ja, und vor allem, also Lex Luger wurde dann disqualifiziert aus reiner Willkür von Mr. Perfect und dann so cool. Ist er so im Ring und leidet so, ah, verdammt, scheiße, ich bin disqualifiziert. Also heute würde der hinrennen und würde gleich einen Brawl anfangen natürlich, ja, aber das war, den hat es dann eh noch gegeben, Backstage, aber es war schon irgendwie seltsam, also es war ein sehr komisches Ende und ich bin jetzt auch nicht so regelfest, aber ist das sozusagen, gibt es da eine Regel, man muss kein Cover zählen, wenn fremde Personen im Ring liegen, oder war das wirklich nur, dass Mr. Perfect gesagt hat, naja, wenn da nicht aufgeräumt ist im
ist,
Ring,
ist, glaube ich, wie beim Fußball, Lust. Ne? Wenn beim Fußball ein zweiter Ball auf dem Spielfeld ist, dann
ist ja. Schicht, ne? Ja, ja. Dann ist natürlich hart, dass das Match davor, dass das Tag Team Match auch schon mit einem Countout endete und jetzt hier nochmal so, ja. Ist natürlich ein super Letdown bei einer WrestleMania.
Also, aber schon eine Steigerung gegenüber WrestleMania 9, wo, glaube ich, ja, nur ein einziges Match nicht, oder wo ein einziges Match nur regulär endete.
Das war so eine verrückte Zeit, ja?
Also richtig, ja. Aber ich fand das, ich natürlich durch die rosarote Mr. Perfect Brille, weil ich war ja so ein Fan, Dieter, du weißt das ganz genau, so ein Mr. Perfect Fan und ich fand das so eine coole Aktion von dem, weil Lex Luger mochte sowieso niemand und das war perfekt, dass der dem verhassten Halle. Ja, genau, dass der dem verhassten Lex Luger den Titel kostet. Großartig. Zu Yokozuna übrigens sagt man, dass der sehr, sehr verzweifelt war, dass er hier zwei Matches worken musste, weil er eben so schon, wie du gesagt
und
hast.
Und zwei lange Matches, ne?
Zwei der vier längsten
Matches hier. Also
ja, genau. Also er soll gesagt haben, lange mache ich das nicht mehr.
Ja. Ja.
Aber das habe ich mir auch gedacht, weil also es ist jetzt ein Unterschied, ob ein Bret Hart zwei Matches kämpft an einem Abend oder Yokozuna mit der Masse, weil er fliegt halt doch herum und er fliegt aus dem Ring, ja, zwar durchs zweite Ringseil und schaut Katze, dass er auf den Beinen landet, aber trotzdem, das ist halt schon nochmal eine andere Belastung und ich kann mir das gut vorstellen. Also ich glaube, im zweiten Match gegen Bret Hart, Dennis, das war einfach so, der ist wirklich umgefallen und konnte nicht mehr. Nicht gefaked.
Wir hatten ein ganz kurzes Match zwischen Earthquake und Adam Bomb. Das war wahrscheinlich auch einfach den Zeitproblemen geschuldet. Und dann, Nico, ein Match, von dem wir regelmäßig Best-of sehen. Das war das erste Leiter-Match bei einer WrestleMania, bei einem großen Event. Razor Ramon gegen Shawn Michaels. Auch hier die Storyline vorab ja richtig, richtig gut. Shawn Michaels, der mal wieder sein Lachen verloren hatte und so weiter, der den Gürtel aber nicht abgeben wollte. Dann ist Razor Ramon der neue Titelträger geworden. Shawn Michaels kam irgendwann zurück. Es gab zwei Champions. Es gab zwei Gürtel. Ich weiß auch noch, wie mich das innerlich zerrissen hat als Kind, weil ich dachte, Mensch, Shawn Michaels war damals meine Nummer eins.
Ich hab's auch nicht verstanden.
Für mich war Shawn Michaels immer der wahre Champion. Und dann gibt's dieses Ladder-Match. Und Nico, wie absurd, wenn man das im Vergleich zu einem heutigen Ladder-Match irgendwie bei Collision oder sowas sieht. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Das war ein Match, wo es auch eine Leiter gab. Und heutzutage ist es ja ein Leitermatch, wo dann auch irgendwann aus Versehen probiert wird zu gewinnen und den Titel abzuhängen.
Das war der Startschuss, ne? Das war ein Match, das gab es so noch nicht und das war natürlich gerade als Kind oder als junger Mensch damals absolut beeindruckend, ne? Also wir haben jetzt nicht nur zwei Leute, die hier im Ring kämpfen und da muss gepinnt werden, nein, es ist ein Leather-Match und das war richtig krass. Und wir alle wissen, was aus so einem Leather-Match geworden ist über die Zeit hinweg, ne? Über die Dudleys mit Edge und Christian, mit den Hardy Boys, ne? TLC-Matches und wie diese Leather-Matches, Money in the Bank, whatever, wie die jetzt aussehen, ne? Aber das war mit der Anfang. Ich weiß nicht, was alles in den Indie-Bereichen passiert ist. I don't know, aber das ist eines der populärsten Leather-Matches überhaupt gewesen damals.
Aber zu Recht. Also ich muss sagen, mich hat das auch extrem beeindruckt und man muss schon auch sagen, also das ist mindestens zu 85, wenn nicht 90% Shawn Michaels, der hier die Show abzieht, der einfach jeden jeden argen Spot hat und wo, das hat mir als damals Jugendlicher, das hat mich einfach so beeindruckt.
Gänsehaut
wirklich, Razor macht ein Reversal, die Leiter steht in der Ecke, Shawn Michaels schmeißt sich dagegen über die Leiter drüber aus dem Ring raus und halt dann auch die ganzen High-Flying-Spots, also das war schon, also das habe ich, das hat man so vorher, denke ich, noch nie gesehen, das war schon, nee. Das war schon cool.
Ja.
Und auch da sagt man, dass Shawn Michaels bewusst überzogen hat, weil er so im Flow war und er wusste, dass er der Showstealer wird mit diesem Match und hat sich hier nicht an die Zeitbeschränkung gehalten.
Das Ende hat mir auch die Herzen gebrochen, ne? Shawn Michaels, der sich verheddert, der zwischen dem zweiten und dritten Ringseil eingeklemmt ist und Razor Ramon, der dann eben hier hochklettert, die beiden Gürtel abhängt und dann auch mit den Gürteln, mit der wackeligen Leiter quasi runterfällt. Das Match sollte ja dann nochmal, ich glaube, beim SummerSlam im folgenden Jahr oder beim SummerSlam in dem Jahr, es gab ein zweites, quasi ein Rückmatch zwischen den beiden, was natürlich dann an diese Klassik, weil es einfach das erste war, ne? Ähnlich wie mit Shawn Michaels gegen den Undertaker. Beim zweiten Match musst du dann einfach irgendwie noch mehr machen, aber du kommst natürlich an diese Magie, kommst du dann nicht richtig dran, ähnlich war es hier. Und apropos Magie, dann war es Zeit für den Main Event. Wir haben gerade schon gesagt, Yokozuna, der konnte schon gegen Lex Luger nicht viel zeigen. Hier war er dann wirklich mit der Puste komplett daneben. Das Ganze hat aber trotzdem noch mal über 10 Minuten gekriegt. Und wieder ein Special Guest Referee, Roddy Piper.
Genau. Hat mich ein bisschen an CM Punk erinnert, der Yokozuna da, wenn dem die Luft ausgeht. Nein, also so schlimm ist bei CM Punk nicht. Aber ja, das hat man schon gemerkt. Das war einfach das war dann auch irgendwie nicht mehr so ein Main Event. Aber klar, damals war es mir als Junge auch egal, habe ich trotzdem mitgefiebert. Aber ja, ich denke, heute müsste man da Yokozuna wirklich anders einsetzen, wenn man das heute noch mal wiederholen möchte mit so einem Kaliber.
Damals war die Enttäuschung nicht da. Das finde ich irgendwie richtig krass. Das war bei mir ähnlich. Also ich erinnere mich daran, ich habe das Match geguckt und ich habe es einfach als normales Match wahrgenommen und war hier natürlich irgendwie auf der Seite von Bret Hart vermutlich. Aber ich habe es nicht als schlecht wahrgenommen oder mir ist nicht aufgefallen, boah, Yokozuna ist am Ende. Weißt du, was ich meine? Als Kind war man da einfach so gefesselt, dass dir das nicht aufgefallen ist.
Man hat sich einfach gefreut, dass Bret Hart gewonnen hat und dass der jetzt gewonnen hat, weil der Yoko vom zweiten Ringseil fällt und er ihn einfach pinnt. Das war einem egal damals, ja.
Absolut.
Ja, dann? Definitiv. Man hat viel hingenommen. Ja, ich habe übrigens gerade gesehen, ich habe mein Brewdog-Bier, das ist ein Punk-IPA. Das passt gut zu deiner Aussage, die da
ja, auf jeden Fall.
CM Punk, ja. Das heißt, Bret Hart, nachdem ja WrestleMania 9, wir haben drüber gesprochen, hier ein schlechtes Ende für ihn genommen hat, Salzwurf von Mr. Fuji und dann eben Hulk Hogan, der den Titel von Yokozuna holt. Auch dieses Match gab es irgendwie nie. Also zu dieser Zeit viele Traummatches vermeintlich, die nie zustande gekommen sind. Ric Flair gegen Hulk Hogan gegen Bret Hart, Lex Luger gegen Mr. Perfect und so weiter. Mhm. Bret Hart hat mit WrestleMania 10 dann hier ein deutlich versöhnlicheres Ende und das Ende dann auch wirklich. Ne? Die Faces kommen raus, tragen Bret Hart auf ihren Schultern und dann Owen, der rauskommt und der sagt, nee, ich will nicht mit euch feiern. Das war natürlich perfekt, denn das weitere Jahr 1994, das stand natürlich dann in diesem unter diesem Licht dann gekrönt, das Ganze unter anderem auch bei der Survivor Series war. Ne? Survivor Series war dann das Aufgabematch zwischen Bob Backlund und Bret Hart, wo dann eben Owen Hart dafür gesorgt hat, dass seine Mutter das Handtuch wirft, ne? Und ja, sein Bruder den Titel verliert. Also das war krass. Das war noch das gute alte Storytelling, ja.
Und einen Tag später Diesel mit einer Powerbomb Bob Backlund weggefegt hat.
Auch im Madison Square Garden, ganz genau. So hat man den Titelwechsel, ne, von Bret Hart zu Diesel hingekriegt, ohne dass die beiden schon ein Match gegeneinander hatten. Die sollten später sehr viele schlechte Matches gegeneinander haben. Aber das war damals krass. Ja, das war WrestleMania 10. Jetzt müssen wir gucken, Dieter, was ist die nächste? Machen wir WrestleMania 11 dann irgendwann?
Du, lass mal schauen, ja, also gerne. WrestleMania 11 kann ich mich jetzt aktiv an kein Match erinnern.
Den Main Event, Lawrence Taylor gegen Bam Bam Bigelow.
Gerade noch gegen Doink und Dink und jetzt auf der Showbühne.
Pamela Anderson ist dabei, Jenny McCarthy ist dabei.
WrestleMania perfekt.
Die WrestleMania ist
dabei. Die würde ich mir auch gerne nochmal angucken.
Dennis, bevor du uns rausschmeißt hier, ja, wir müssen natürlich schon noch den Burt Reynolds erwähnen, den dürfen wir nicht.
Der hat einen schönen Schnörres.
Ja, astrein, ja, wirklich.
Das war
einfach
natürlich
ein toller Mann.
Ein richtig cooler Typ. Und man sagt auch, dass der einiges getankt hat da.
Ja. So wirkt das aber auch. Also vor allem, wie er reinkommt und da so grüßt. Und er hat auch eine Gipshand, glaube ich, oder?
Mhm. Da war von einem Stuntunfall, ja.
Ja, und das ist mir auch aufgefallen. Also die Ring-Announcer, also Burt Reynolds hat zum Teil auch zu weit weg vom Mikro gesprochen, war nicht immer deutlich. Aber es hat dann immer die Musik schon gestartet. Und bei Bret Hart ist halt die Musik losgegangen. Und dann hat man eigentlich die Ansage von Burt Reynolds gar nicht mehr gehört. Also so mit seiner doch nuschelnden Stimme.
Bisschen schade.
Ein bisschen schade irgendwie, ja.
Ich hatte damals immer so, ich konnte Burt Reynolds und Tom Selleck. Konnte ich damals nicht so gut auseinanderhalten. Also das ist irgendwie, hatten die vielleicht sogar die gleiche deutsche Synchronstimme? Ich weiß es nicht, aber für mich.
Entschuldigung, ich oder wir als He-Man-Podcasten.
Ihr müsst es ja wissen.
Müssen da natürlich klar und deutlich sagen,
nein,
denn Tom Selleck hatte ja natürlich die Bernhard Langer Stimme, die He-Man-Stimme,
ja, von dem Hörspiel.
Warum habe ich nie Magnum schauen können? Weil ich habe immer gedacht, soll das? Was macht der
He-Man? Was macht He-Man da?
Warum sagt er nicht bei der Macht von Grayskull?
Wie hyped, wo ihr gerade hier seid, noch kurz zum Ende der Sendung, wie hyped seid ihr denn auf den neuen Masters of the Universe, auf den neuen He-Man-Kinofilm? Werdet ihr euch den angucken? Habt ihr Angst? Freut ihr euch?
Stell dir mal vor, du hast WrestleMania vor dir mit auf der Fernbedienung, ja. Mhm. Und dabei trinkst du, oder du hast auch drei IPAs stehen, ja, oder drei gute Biere.
Finde ich gut.
Die du während WrestleMania konsumieren wirst.
Wenig, aber gut.
Genauso hype bin ich. Also ultra.
Geil. Ja. Okay, das ist cool.
Ist ja auch bald soweit, ne? 5. Juni oder was?
Ich bin nämlich auch hyped und ich glaube, wenn wir diesen Film alle geguckt haben, dann können wir gerne noch mal eine kleine Review machen, oder?
Unbedingt. Also es sind ja auch die Trailer, die Teaser schon wirklich viel versprechen.
Ja. Da muss ich schon wieder niesen hier.
Gesundheit.
Alter. Danke.
Ich bin auch sehr hyped, aber Olli, weißt du, was fehlt? Es fehlt neben den drei 0,5 Dosen, fehlt noch eine 0,25er Flasche Cruzcampo. Das wäre nämlich der Orko. Da haben sie sich wieder nicht drüber getraut, dass sie einfach in einer Realverfilmung den Orko mit reinbringen. Extrem schade, das ist das Einzige, was mich ein bisschen so abtörnt, aber nein, aber ich habe Trailer gesehen, also es wird schon ein guter Film, bin ich überzeugt.
Ja, vielleicht kommt er ja noch irgendwie in irgendeiner Form. Vielleicht sparen sie uns den noch.
Auf. Für den finalen Teaser dann vielleicht, ja. Oder er kommt am Ende.
Und, als Easter Egg für Teil 2.
Für Teil 2.
So, ja, ne? Genau, für die Fortsetzung.
Vielleicht.
Es ist jetzt auf jeden Fall vor kurzem ein zweiter Teaser rausgekommen, der auch sehr, sehr cool ist.
Genau, Naja, wir sind sehr gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Erstmal ist es aber am Wochenende soweit. AEW
Dynasty.
Ich wollte gerade sagen Dynamite. Dynasty. wenn ihr noch MyAEW nicht habt, legt's euch zu. Wie gesagt, ich find's super bequem. Ich habe vorhin auch noch mal eben schnell Dynamite ein bisschen durchgeskippt. Ist wirklich sehr, sehr bequem. Kostet umgerechnet 10 Euro im Monat. Ihr könnt den Pay-Per-View on Demand gucken, aber auch natürlich live. Das gleiche gilt für AEW Dynamite. Und Collision kann ich also nur sehr empfehlen. Wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Ich sag vielen Dank, Dieter.
Danke auch. War schön, wieder dabei zu sein.
Ich sag vielen Dank, Olli.
Eins riech ich noch. Danke. Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal.
Und danke an den Sturschell natürlich. Ja, ne, auch
und
von mir.
Wir sehen uns gleich noch rüber. Ja. Genau, ich wechsle jetzt gleich noch rüber in den Sturschädel, denn wir besprechen heute eine Folge, der Pumuckl, der möchte Schreiner werden. Na, gucken wir mal, wie das ausgeht. Wir hören uns hier bei Reds nächste Woche wieder und ich sag tschüss, bis dann.
Jupp, und ich ziehe mir jetzt noch ein paar Medikamente durch die Nase oder durch welche Öffnungen auch immer, um irgendwie von dieser lästigen Erkältung wegzukommen.
die mich schon 2 Wochen begleitet. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.
Bam.
Zip.